Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ja, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Zeit für mich. Und heute zu Gast ist die Generose Seer. Freut mich ganz besonders. Sie ist aus St. Pölten, sehr vielseitig und Expertin auch für Deep Shit. Und das ist schon mal gleich meine erste Frage. Was kann man sich darunter vorstellen?
Gute Frage. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Deep Shit ist für mich all das, was sich so in uns drin verbirgt, wo wir im Alltag tendenziell eher sagen, das muss ich draußen halten, weil sonst funktioniere ich nicht mehr.
Okay.
Also das, was rauskommt, wenn wir uns wirklich mit uns, unserem Innenleben und auch den Dingen beschäftigen, die wir halt nicht so gerne an der Oberfläche sehen.
Ja, also so man könnte es ja vielleicht so Schattenanteile nennen.
Genau, Schattenanteile, alte Muster, Konditionierung, Prägung, gibt es mannigfaltige Begriffe dafür.
Ja, sehr spannend. Dann tauchen wir aber gleich auch in unser heutiges Thema ein. Da geht es um People Pleasing und du hast ein Buch herausgebracht. Mhm. Und zwar heißt das Authentisch statt angepasst. Finde ich wunderbar, also Authentizität. Ganz ein wichtiges Thema. Ich glaube, ja, da gibt's einiges dazu zu sagen. Mhm. Und da wollen wir gleich mal mit dir tiefer in die Sache gehen. Ja, vielleicht auch einmal der Beweggrund, warum hast du dieses Buch geschrieben und würdest du dich selbst als People-Pleaserin bezeichnen?
Ich beantworte die zweite Frage zuerst. Ja. Ich würde mich als Recovering People-Pleaserin bezeichnen. Also ich habe sicher noch Anteile, die da immer wieder reinspringen in bestimmten Situationen. Aber im Grunde würde ich jetzt sagen, ich stehe, sag jetzt mal, zu 95% der Zeit wirklich zu dem, was ich denke, was ich sage und zeige mich auch entsprechend, wie mir das jetzt einfach gerade entspricht, ohne da jetzt zu schauen, ob das irgendwem anderen passt oder nicht. Mhm. Das Buch geschrieben habe ich schon aus meiner eigenen Geschichte heraus, also weil ich da schon eine sehr, sehr lange und auch intensive Geschichte mit dem Thema habe und das auch im Buch ausführe, dass das aus meiner Sicht wirklich sich so durchs ganze Leben zieht, bis zu vorgeburtlichen Prägungen, transgenerationalen Prägungen geht. Und vor allem in Beziehungsthemen wahnsinnig häufig vorkommt, auch so im Bereich emotionale Co-Abhängigkeit. Und da habe ich einfach so meine eigene Geschichte erlebt. Mhm. Und habe aber auch festgestellt, dass so ziemlich alle meiner KlientInnen im Hintergrund eigentlich immer ein Pleasing-Thema haben. Also dass fast alles, was sich irgendwie als Symptom irgendwo an der Oberfläche zeigt, also wo wir so herumdoktern, sage ich jetzt mal, wenn wir sagen, okay, ich möchte, was nehme ich jetzt für ein Beispiel? Ja, ich möchte erfolgreicher sein zum Beispiel, wäre so ein klassisches Thema, irgendwie ich habe ein Business, ich möchte erfolgreicher sein oder ich möchte mehr gesehen werden, dann stellt sich halt natürlich immer die Frage, okay, und zeigst du dich auch wirklich? Also zeigst du dich wirklich so, wie du bist oder zeigst du dich so, wie du glaubst, dass du sein müsstest? Und ja, und da bin ich einfach mit ungefähr allen KlientInnen da an diesen Punkt gekommen, wo klar ist, das Symptom ist nicht das Problem, sondern dass eigentlich in irgendeiner Form ein Verbot oder ein eine Angst vor allem davor da ist, wirklich so zu sein, wie ich bin. Mhm. Halt. Mhm. So. Und viele es auch schon gar nicht mehr wissen. Also viele sitzen da und sagen, ja, gute Frage, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin.
Spannend, ja.
Ja.
Ich kenne das auch. Ich glaube, das ist wirklich auch so, ja, die eine gewisse Angst auch davor, abgelehnt zu
Ja.
werden. Ja. Und ich gebe die Frage jetzt trotzdem mal an dich weiter, weil meine Vermutung ist auch, dass sich das ja auch auf körperlicher Ebene manifestieren kann. Du hast schon gesagt, Symptome. Vielleicht magst du aus deiner Erfahrung heraus berichten, wie zeigt sich das? Also was könnte ich an mir bemerken, was vielleicht ein Ausdruck dessen ist, dass ich in Wahrheit nicht zu mir stehe?
Da gibt es ein ganzes Kapitel im Buch drüber, über
Ja.
körperliche Symptome, die ja, mögliche körperliche Symptome. Und ich finde, was mir wichtig ist, es gibt ja so eine Strömung, sage ich mal, die bestimmte körperliche Symptome mit ganz bestimmten emotionalen Themen verbindet. Und das wird oft so als Diagnose verwendet. Also wenn ich das hier körperlich habe, dann muss da das und das Thema dahinter liegen. So. Und da bin ich inzwischen sehr, sehr vorsichtig. Da war ich früher auch tief reingegraben und so. Und inzwischen bin ich da nicht mehr so überzeugt davon, sondern ich finde es total wichtig, dass wir mit unserem Körper generell in Kontakt kommen. Also dass jeder Mensch für sich individuell mit seinem Körper die eigene Sprache des Körpers kennenlernt. Und dann kann es sein, dass, also das kann sich auf allen Ebenen zeigen, was so die große Verbindung ist, wenn wir ständig mit der Aufmerksamkeit im Außen sind, sprich schauen, wer und was wie auf uns reagiert, dann sind wir weniger in Verbindung mit uns selbst. Das heißt, wir ignorieren tendenziell schneller irgendwelche Signale, Bedürfnisse, Empfindungen, die in uns aufkommen. Und das führt schon mal dazu, dass wir ganz viel von dem ignorieren, was unser Körper eigentlich so mit uns kommuniziert. Und das führt im Endeffekt auch zu einer gewissen Überspannung im Körper. Das heißt, ganz viel Spannungsthemen da im Kieferbereich, im Nackenbereich, Schulter. Das sind oft Themen, wo wir eigentlich in so einer Hab-Acht-Stellung und so sind, beziehungsweise auch diese ganzen Kiefergeschichten, Hals, Zwerchfell, hängt immer gerne mit Gefühlen zusammen. Das heißt, wenn wir uns nicht trauen, wirklich das zu zeigen, was gerade da ist, berührt zu sein, wenn wir berührt sind, wütend zu sein, wenn wir wütend sind und so weiter. Und da gibt's halt dann im Körper diese Mechanismen, die das zurückhalten, die dann einfach eine erhöhte Spannung zur Folge haben. So. Das heißt, das wären so für mich mal die ersten Punkte. Und dann ist natürlich das People-Pleasing, also emotionaler Stress, ja auch körperlichen Stress verursacht. Das heißt, wir können diese ganzen typischen Stresssymptome, Magenthemen, Reiz, Darmgeschichten, übermäßige Kopfschmerzen, erhöhter Blutdruck und so weiter, das kann im Endeffekt alles da irgendwie mit dranhängen. So. Aber was mir eben wichtig ist, zu sagen, dass das ist, also es heißt jetzt nicht, ich habe Migräne und du bist eine People-Pleaserin. So.
Ist klar, ist klar. Aber es ist dann so generell, was ich mir jetzt herausgehört habe, so Anzeichen, die halt auf chronischen Stress hindeuten.
Ja.
Ja. Sehr spannend. Vielleicht auch mal so eine Frage, warum fällt es uns dann vielleicht leichter, andere zufriedenzustellen als uns selbst?
Ja, das geht ganz tief weit in unsere Geschichte halt hinein. Es gab einfach bei uns allen eine Zeit, so eigentlich ab Entstehung im Mutterleib bis, ich weiß nicht genau, wann Kinder theoretisch alleine überleben können. Ich glaube, es ist sehr früh, irgendwie mit 4 oder 5 oder so theoretisch schon. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sind wir abhängig von den Menschen um uns herum. Wirklich, also real. Weil wir, wenn wir nicht versorgt werden, wenn die Menschen um uns herum nicht uns gut finden, sage ich jetzt in Anführungszeichen, um es bewusst mal so zu formulieren, dann kriegen wir nicht, was wir brauchen. Und es ist wirklich ein existenzielles Problem. Und aus dieser Erfahrung heraus entsteht diese Orientierung im Außen. Dieses, ah, also das beginnt im Endeffekt wirklich schon bei Säuglingen, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass es auch schon im Mutterleib beginnt, dass wir aus unserem eigenen Überlebensdrang heraus beginnen, uns anzupassen. Mhm. Und je stärker das in unserem System vorhanden ist und je massiver sich das in dieser ersten frühen Phase ja, manifestiert hat, umso schwerer fällt es uns dann halt später, das zu verändern. Mhm. Und dann ist es einfach wie so eine Voreinstellung, wie so eine Grundeinstellung. Ich schaue im Außen, weil wenn es denen draußen gut geht, dann geht es mir auch gut.
Ja, ja.
So. Und da aus dem heraus kommt eben diese Schwierigkeit. Und dann kommt eben der Konflikt, wenn wir beginnen, auf uns zu schauen und dann vielleicht jemand im Außen da nicht so gut damit umgehen kann oder grantig ist oder enttäuscht ist oder so, dann kommt eben sofort dieses Gefühl, das mit dieser existenziellen Situation von damals verknüpft ist. Und deswegen fühlt sich das dann auch so existenziell an, wenn wir beginnen, das zu verändern. Mhm. Oder eigentlich existenziell bedrohlich, muss man sagen.
Ja. Vielleicht können wir da einmal so eine Abgrenzung machen zwischen Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und People-Pleasing.
Mhm. Ja. Im Endeffekt ist es immer, wenn ich, also für mich jetzt, wenn man es vereinfacht sagt, wenn ich jetzt gerade ein Bedürfnis von mir ignoriere, mich zurückstelle, um freundlich, um hilfsbereit zu sein, würde ich es dem People-Pleasing zuordnen. Wenn ich einfach aus mir heraus, weil ich gerade Lust habe, jemandem zu helfen, weil ich gut gelaunt bin und einfach hier jemanden grüß oder mir denk, ach, jetzt halte ich doch diesen Menschen die Türe auf, weil es gerade ein Bedürfnis von mir ist, das zu tun, dann würde ich es als Freundlichkeit, als Hilfsbereitschaft nehmen. Ja. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5 Taschen habe, sowieso schon nicht mehr weiß, wie ich zu dieser Tür rauskomme und mir dann denk, oh nein, jetzt muss ich dem die Tür aufhalten, weil sonst ist der vielleicht grantig oder finde das blöd, dass ich das nicht mache, dann würde ich es als People-Pleasing sehen.
Ja, ja. Also es geht da sehr viel um die eigenen Bedürfnisse. Und was ich so herausgefunden habe, so in der Arbeit mit mir selbst, manche Emotionen ist es schwierig, jemanden anderen gegenüber auszudrücken, nennen wir es mal so. Und ich durfte dann so dahinter blicken, was ist eigentlich in dem Moment mein Bedürfnis? Ja, also, weil es oft gar nicht benennen konnte, es hat sich einfach vielleicht auch in einer anderen Form ausgedrückt. Und die Hilfestellung für mich, die ich da gefunden habe, ist, welches Bedürfnis steht jetzt hinter meiner Empfindung? Und der nächste Schritt war dann, dass ich dieses Bedürfnis selbst stille.
Mhm.
Und das hat mir zum Beispiel sehr gut geholfen. Was ist denn so eine Strategie oder eine Überlegung, die dich unterstützt hat in deinem Prozess?
Also ja, definitiv dieser U-Turn immer wieder zu mir zurück.
Ja.
Also das war eine der wichtigsten Sachen, dass immer wenn ich gemerkt habe, mich nervt irgendwas im Außen, der soll jetzt irgendwie anders sein, der ist jetzt irgendwie gerade blöd zu mir oder ich, keine Ahnung, ich bin jetzt enttäuscht über irgendwas, dass ich immer wieder schaue, okay, was ist denn eigentlich das, was ich mir jetzt gewünscht hätte?
Yeah.
Und dann war für mich absolut wichtig zu sehen, ich übernehme Verantwortung für mich, für meine Bedürfnisse, für meine Gefühle, für mein Leben und lass aber auch das, was die anderen betrifft, bei denen. Das heißt, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe nach einer Umarmung, dann bin ich dafür verantwortlich zu sagen, hey, ich wünsche mir jetzt gerade eine Umarmung, wärst du bereit dafür?
Ja.
Und dann aber eben auch die Verantwortung beim anderen zu lassen, wenn der sagt, ne, für mich passt das gerade nicht. Und dann zu schauen, okay, was ist mein Bedürfnis dahinter? Ah, ich wünsche mir jetzt gerade Nähe, ich wünsche mir irgendwie gehalten sein. Schaffe ich das jetzt gerade selber? Und für manche Dinge, und das ist eben das Spannende, manche Dinge schaffen wir nicht selber. So, also wirklich dieses wirkliche in Kontakt sein mit anderen ist was, was wir schon zu einem gewissen Grad mit uns selbst machen können, aber ich bin schon der Überzeugung, dass es nicht darum geht, alles alleine zu machen. So, also ich muss nicht alle meine Bedürfnisse alleine erfüllen. So, aber ich muss bereit sein, den anderen das freizustellen, ob sie das jetzt gerade leisten können oder nicht. Und dafür eben dieses, okay, kann ich zumindest so eine Erstversorgung mit mir machen, dass ich schaue, was brauche ich jetzt eigentlich gerade, und wenn es ist, dass ich mich jetzt dann halt in eine Decke einwickle, anstatt mir eine Umarmung zu holen, aber dann trotzdem eben über dieses, ich versorge mich selbst, nicht in so ein, ich mache jetzt alles alleine und ich brauche eigentlich überhaupt niemanden mehr zu fallen.
Und das wäre dann so die andere Seite von der Medaille, ne?
Genau. Und das waren so für mich, und da war eben für mich dieses Verantwortung für mich, für mein Zeug zu übernehmen, auch dafür zu übernehmen, wenn ich dann vielleicht enttäuscht bin, dass das jetzt gerade nicht da ist, aber das dann nicht dem anderen in die Schuhe zu schieben und zu sagen, du bist blöd, weil du mich jetzt nicht umarmen willst, sondern zu sagen, okay, der oder die will das jetzt einfach gerade nicht. Und ich spüre jetzt, was macht das mit mir? Was triggert das in mir? Und gehe dann mit dem um, schaue vielleicht auch, oh, scheiße, das erinnert mich an die und die Zeit und ah, scheiße, jetzt kommt das und so. Aber das ist dann das, was im Endeffekt diese innere Heilung, finde ich, bewirkt und was dann auch zu einer Freiwilligkeit im Kontakt führt. Und das Paradoxe ist, dass wir dann, wenn wir den anderen diese Freiheit geben und wenn das wirklich aus tiefstem Herzen heraus passiert, dass es dann auch viel öfter passiert. Also schön. Dass wir dann viel eher das kriegen, was wir wollen, weil keine Abhängigkeit mehr daraus entsteht.
Sehr spannender Zusammenhang.
Ja.
Du hast schon auch, glaube ich, ein bisschen Geschlechterspezifika angesprochen, ganz im Eingang. Ich sage jetzt mal, wenn wir in klassischen Geschlechterrollen denken, wo liegt da der größere Anteil an People-Pleasern?
Ich glaube schon im weiblichen Bereich, einfach über unsere Sozialisierung und über das, wie, ja, ich meine, da muss man Patriarchat ansprechen, das kann man nicht anders, also kann man nicht drum herum reden, weil wenn wir jetzt wirklich zurückgehen, weil ja auch so die, ich sage jetzt mal, urweiblichen Qualitäten, eben dieses Raum halten, Raum geben, Dasein, auch dieses emotionale, nährende, begleitende und so ist. Und das Männliche eher dieses, okay, ich gehe jetzt raus, ich mache hier jetzt was, also im Endeffekt so tun versus sein und so. Und ich glaube, dass da halt viel passiert ist, also dass da viel missgeleitet wurde oder missverstanden wurde, dass dann eben bei den Frauen ganz viel darum ging, sich zurückzunehmen, sich immer zur Verfügung zu stehen und immer die Energie herzugeben und so. Und ich glaube, dass aus dem heraus dann halt auch das entstanden ist, was wir heute sehen, dass eben viele Frauen sich selbst aufgeben, um für die Familie da zu sein, um andere zu versorgen, Helfersyndrom und so weiter. Wobei ich sagen muss, dass ich schon mit ich arbeite auch mit einigen Männern.
Ja.
Und das ist da genauso Thema. Es zeigt sich nur anders.
Ja. Die Basis ist vielleicht eine andere.
Ja.
Ja.
Also ich würde jetzt mal, nein, ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass es bei Männern sich dann tendenziell mehr im Leistungsbereich zeigt, weil das erlebe ich bei Frauen genauso, dass da so eine übermäßige Leistung, ein übermäßiger Leistungsanspruch, so ein Perfektionismus eigentlich dann kommt. Ich würde sagen, gesellschaftlich gesehen ist es eher ein Frauenthema, aber wenn wir genauer hinschauen, ist es auf beiden Seiten da.
Ja. Was würdest du sagen, wie lernt man, also Nein zu sagen, ohne Schuldgefühle zu haben? Ich beschäftige mich gerade mit den Stoikern und da ist halt so ein Grundsatz, sag Nein.
Ja, das ist eine gute Frage. Wie lernt man Nein sagen ohne Schuldgefühle? Ich finde die Idee, also beziehungsweise mir hat die Idee geholfen, dass Schuldgefühle eine Währung sind. Also, dass ich im Endeffekt mit Schuldgefühlen für mein Nein bezahle. Also ich stehe zwar zu mir, ich sage Nein, wenn ich irgendwas nicht möchte, habe aber danach dafür ein schlechtes Gewissen, was ja energetisch dazu führt, dass diese Kraft, die eigentlich daraus entsteht, dieses da für mich einzustehen und klar zu sein, dass da doch wieder was davon irgendwie zum anderen fließt, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich Schuldgefühle habe und so weiter. Und mir darüber bewusst zu werden, dass diese Schuldgefühle ein Versuch sind, also so wie eine Ausweichstrategie, halt doch nicht zu 100% zu mir zu stehen, sondern da noch so einen Teil davon irgendwie doch noch zur Verfügung zu stellen. Das hat mir persönlich sehr geholfen, da immer wieder zu merken, okay. Also das war so ist die eine Facette und die andere Facette ist, ganz konkret ins Gespräch gehen. Also auch nachfragen, ne? Weil ganz oft ist es so, dass wir glauben, dass unser Nein beim anderen irgendwas Furchtbares auslöst. Das heißt, was ich in meiner Partnerschaft immer wieder mache, dass ich sage, hey, ich würde das jetzt gern so und so machen, wie ist das für dich? Und wenn er dann irgendwas sagt, so dann, und ich irgendwie so das Gefühl habe, dann frage ich nach und sage so, du, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dir passt das nicht, stimmt das? Und dann kommt ein, nö, ich habe jetzt gerade nur über das und das nachgedacht. Mhm. Okay, passt. Und dann kann ich das für mich einordnen, weil wir natürlich, wenn wir jetzt Schwierigkeiten damit haben, Nein zu sagen, suchen wir natürlich nach den Anzeichen, oh Gott, habe ich jetzt irgendwas damit angerichtet? Und interpretieren oft Dinge, die eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir gerade machen, in unsere Richtung. Yeah. Das heißt, da ins Gespräch zu gehen und wirklich nachzufragen, hey, was macht das jetzt mit dir? Das ist auf jeden Fall eine Sache. Mhm. Und dann, was für mich halt auch wichtig ist, zu schauen, woher kommen diese Schuldgefühle eigentlich?
Ja, stimmt auch wieder, ja.
Mhm. Also, aus welcher Geschichte, die ich mit mir herumtrage, ist es sinnvoll, Schuldgefühle zu haben, wenn ich Nein sage?
Hast du da ein Beispiel?
Ja, ich nehme jetzt mal ein bisschen ein krasseres Beispiel. Das ist irgendwie. Also, wenn ich jetzt als Kind eine, sage ich jetzt mal, eher emotional instabile Bezugsperson habe und diese, ich sage jetzt mal Mutter, jedes Mal, wenn ich irgendwie gerade wild spiel und total glücklich und hier mein Ding mache und so ins Zimmer kommt und sagt, warum verbringst du denn keine Zeit mit mir? Magst du mich nicht mehr? Und ich dann sage, nö, ich mag dich eh, aber ich mag jetzt spielen. Und dann die Mama total am Boden zerstört ist und in Tränen ausbricht und so weiter, dann ist das so eine Situation, wo ich als Kind natürlich in einem totalen Konflikt bin und mir denke, oh Gott, okay, ich darf hier offensichtlich nicht meins machen, weil sonst geht es jemand anderem schlecht. Und aus solchen Situationen heraus entsteht dann dieses, oh, okay, jetzt habe ich was für mich gemacht oder jetzt habe ich Nein gesagt, oh, jetzt geht es der anderen bestimmt schlecht. Oh. So. Okay. Und aus solchen Kontexten heraus entwickeln sich eben dann Anteile in uns, die dafür sorgen, dass es eben, also dass solche Situationen nicht mehr passieren, weil das ist ja, also na, als Kind können wir ja noch nicht differenzieren, dass das das Thema von der Mutter ist, sondern da ist immer dieser Bezug, oh Gott, ich habe jetzt was falsch gemacht. Und aus dem heraus entsteht das dann. Das heißt, es ist immer sinnvoll, wenn wir jetzt wirklich in solchen Situationen sind und merken, boah, jedes Mal, wenn ich Nein sage, kommen diese Schuldgefühle, mal zu schauen, wo gab es denn solche Situationen, wo ist das eigentlich entstanden?
Spannend. Ich habe noch eine schöne Frage, vielleicht gibt's oder hast du da Tipps für tägliche Gewohnheiten, die dabei helfen können, gesündere Grenzen zu setzen?
Das ist die Frage, wo wir ansetzen. Also, ich finde ja, die Basis ist immer, dass man sich erstmal spürt. Also, dass man erstmal überhaupt seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, dass man überhaupt mal weiß, was will ich eigentlich. Und das fängt ganz banal mit so Dingen wie Essen, Trinken und so oder aufs Klo gehen an. Ja. Gehe ich aufs Klo, wenn ich muss? Oder glaube ich, dass ich jetzt hier in dem Meeting beim Vorlesen mit dem Kind, beim Gespräch mit irgendwem sitzen bleiben muss und unterdrücke eigentlich mein eigenes Bedürfnis, weil ich mir denke, oh nein, jetzt unterbreche ich das Gespräch zum Beispiel. Ja. Also bei so als ganz banalen Dingen oder worauf habe ich heute wirklich Lust zu essen? Ja. Esse ich jetzt was weil es halt gerade auf dem Tisch steht und weil irgendwie, weiß ich nicht, mein Sohn, mein Kind, mein Mann, meine Freundin das essen will, oder esse ich das wirklich, weil ich das essen will? Ist das jetzt wirklich das, was ich möchte? Trinke ich jetzt was, weil ich was trinken will, also auch vor allem so Alkohol, oder trinke ich, weil ich Angst habe, dass ich komisch angeschaut werde, wenn ich jetzt nichts, also wenn ich jetzt keinen Alkohol trinke oder wenn ich mir jetzt kein Getränk bestelle, muss auch nicht unbedingt alkoholisch sein. Ne? Also so, ich finde, es fängt bei so banalen, absoluten Basic-Dingen an und geht halt dann in die Richtung, dass ich immer mehr die eigenen, also die Impulse höre, die ich einfach habe. Und das ist dann, dass ich beim Bäcker stehe und es drängt sich irgendjemand vor und normalerweise würde ich nichts sagen, dass ich mir dann denke, ah, aber vielleicht sage ich heute mal was. Vielleicht sage ich einfach, entschuldigen Sie, ich war vor Ihnen da. Also es sind so diese ganz kleinen Sachen, weil das, wo eigentlich aus meiner Sicht die größte Veränderung passiert, ist, wenn wir im Alltag beginnen, diese inneren Impulse wahrzunehmen, das ist ja meistens irgendeine Art von Unstimmigkeit, die wir da fühlen, wo wir das Gefühl haben, so, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und das dann ernst zu nehmen und da zu schauen, ah, was war das jetzt gerade und kann ich da jetzt anders handeln, als ich normalerweise handeln würde, als ich eigentlich tun würde, ja. Das ist für mich der größte Hebel eigentlich.
Das finde ich voll schön, dass du sehr haptische und einfache, sage ich jetzt einmal, wenn man es nicht gewohnt ist, ist es nicht einfach, aber dennoch einfache Beispiele gibst. Und ich finde es auch so wunderbar, dass du das betonst, so eigentlich einmal den eigenen Körper wieder wahrzunehmen, das ist so eine Erfahrung, die ich auch gern beim Unterrichten vom Yoga zum Beispiel teile. Also dieses aus dem Kopf mal wieder in den Körper zu kommen und zu spüren, was tue ich da eigentlich, und auch selbst Entscheidungen zu treffen. Also nicht, du machst jetzt die Position oder du machst jetzt die Augen zu, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Na, wenn es sie unterstützt, dann mach die Augen zu, aber vielleicht unterstützt sie ja, wenn du die Augen offen lässt. Also wieder so eine gewisse Selbstwirksamkeit auch zu lernen oder eben auch dieses Ich darf entscheiden. Ich habe Optionen und nicht nur so gehört und nicht anders. Ja. Andererseits habe ich jetzt auch noch eine Frage. Hast du das Gefühl, dass es auch einen Benefit geben kann, also dass People-Pleasing vielleicht in der einen oder anderen Situation sinnvoll sein kann?
Ja, immer. Also einer meiner Lieblingssprüche ist, jedes Problem war mal eine Lösung. Das heißt, es hat immer gute Anteile. Und ja, es ist auf den ersten Blick so, dass wir, wenn wir netter sind, als wir es jetzt gerade eigentlich sein wollen, wenn wir freundlicher sind, wenn wir jetzt jemandem eher mal helfen und so, dass das gut für uns ist, weil wir gemocht werden, weil die Leute gern Zeit mit uns verbringen und so weiter. Und das hat natürlich schon eine gesellschaftliche Komponente. Ich sage auch gerne, so People-Pleasing betrifft Menschen, die nicht das Arschloch-Dasein gewählt haben. Also alle, die sagen, mir ist eigentlich sowieso scheißegal, was mit irgendjemandem passiert, die haben kein Problem mit People-Pleasing. Das heißt, für mich ist diese Grenze zwischen sozialem Umgang, sozialer Verträglichkeit, Miteinander und so und People-Pleasing, die verschwimmt ziemlich. Das heißt, grundsätzlich ist es mal keine schlechte Sache, andere Menschen wahrzunehmen und zu spüren, wie es denen geht und vielleicht auch Rücksicht zu nehmen. Es wird erst dann zum Problem, wenn ich darüber verloren gehe. Und das ist, also, weil eben auch viele, es ist ja oft so, wenn wir beginnen, irgendwie solche Dinge dann anzugehen und zu verändern, dass dann so in uns die Idee entsteht, oh Gott, jetzt muss ich hier zum kompletten Arschloch werden, jetzt muss ich hier überheblich und arrogant durch die Welt rennen und nur noch auf meine Bedürfnisse und nur noch auf mich schauen. Und das stimmt ja nicht. Ja, das ist ja nicht der Fall. Sondern es geht ja immer darum, zu schauen, okay, was ist da in der Mitte? Und in dieser Mitte ist für mich einfach viel, viel ausbalancieren, viel pendeln. Und dann einem Tag kippt man mal so ein bisschen mehr in die Richtung und ist mal ein bisschen zu nett und ein bisschen zu hilfsbereit und so und merkt dann, oh, das hat mir jetzt vielleicht nicht so gut getan. Und dann kann man es am nächsten Tag vielleicht wieder ein bisschen in die andere Richtung. Aber ich glaube nicht, dass wir uns auf dem, ich bin nie wieder irgendwie people-pleasend unterwegs, dass das das Ziel der ganzen Geschichte ist. Das weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so. Weil für mich eben dieses Miteinander und sich ja schon auch so Dinge wie Rücksicht nehmen und so, das sind für mich schon wichtige Dinge. Aber da muss man halt immer wieder gut hinschauen.
Ja, ja, schön. Wenn du für unsere ZuhörerInnen und ZuseherInnen eine Botschaft aus deinem Buch mitgeben könntest, oder das kannst du ja jetzt, welche wäre das?
Ich wünsche allen Menschen die Erfahrung, es ist sicher, ich zu sein.
Oh, Danke dir, das ist sehr, sehr berührend. Es ist sicher, ich zu sein.
Ja, weil das ist für mich die wertvollste Erfahrung, die wir machen können. Und das Gegenteil davon ist die Ursache für People Pleasing.
Danke dir. Ja. Ja, dann lass uns zum zweiten Teil von Zeit für mich kommen. Da gibt es ja auch immer eine praktische Übung. Manchmal mach's ich und in dem Fall hast auch du was Wunderbares mitgebracht. Ich übergebe jetzt sozusagen das Zepter gleich einmal an dich.
Okay. Gut, wenn du gleich mitmachen magst, dann schau, dass du einen Sitz findest, wo du dich wohlfühlst. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen und verbind dich einmal kurz mit dem Atem, mit deinem Körper. Spür einmal rein, wo du sitzt. Vielleicht liegst du auch. Und gib einfach mit dem Ausatmen ein bisschen an die Erde ab. Spür, dass die Erde dich mit ihrer Schwerkraft hält und trägt. Und dann verbinde dich mit einer Situation, wo du aus heutiger Sicht sagst, da bin ich ein bisschen ins Pleasing gekippt oder da hat mein innerer People-Pleaser, meine innere People-Pleaserin übernommen. Und stell dir diese Situation nochmal richtig vor, geh vielleicht auch in deiner Vorstellung nochmal rein. Und dann schau, wie fühlt sich das an in dir? Wo spürst du, wenn dein Pleaser-Anteil übernimmt? Was passiert in deinem Körper? Und dann schau mal, wenn du diesem Anteil in dir, der für dein People-Pleasing zuständig ist, der da reinspringt in solchen Situationen, wenn du dem eine Gestalt geben würdest oder wenn der eine Gestalt hätte, wie würde der aussehen? Ist es tatsächlich eine Gestalt oder ist es mehr eine Energie? Welche Konsistenz, welche Größe? Lass ein Bild in dir entstehen von deinem People-Pleaser-Anteil. Und wenn du dann ein Bild hast, dann schau, ob dieser Anteil dich wahrnehmen kann, ob der mitkriegt, dass du gerade in Kontakt mit ihm gehst. Vielleicht bemerkst du auch, dass es in dir noch was gibt, was einen Widerstand gegen diesen Anteil hat oder was gern hätte, dass der verschwindet oder vielleicht Angst hat, sich mit ihm zu beschäftigen, dann schau, ob du das, was sich da zwischen euch schiebt, also zwischen dich und diesem Pleaser-Anteil, ob du das zur Seite bitten kannst. Das soll nicht verschwinden, das darf nur jetzt im Moment dir mal den Raum geben, dass du deinem Pleaser-Anteil begegnen kannst. Und falls du noch nicht direkt mit dem in Kontakt bist, also falls der dich noch nicht wahrgenommen hat, dann schau mal, wie kannst du dich bei ihm bemerkbar machen? Geht es über Sprache? Vielleicht über Berührung in deiner Vorstellung? Oder vielleicht stellst du dich in sein Sichtfeld? Vielleicht geht es auch über Klang. Probier aus und schau, wie du deinen Pleasing-Anteil in dir erreichen kannst. Und wenn du dann mit ihm in Kontakt bist, dann stell ihm die Frage, was befürchtest du, was mit mir passieren würde, wenn du in solchen Situationen nicht so aktiv wärst? Wahrscheinlich erkennst du an der Antwort, und die Antwort, die kann als Gedanken kommen, es kann sein, dass du eine Körperempfindung spürst, es kann sein, dass du siehst, dass dieser Anteil sich irgendwie bewegt. Sei einfach offen für die Art und Weise, wie er mit dir kommunizieren will. Und es kann sein, dass du die Antwort noch nicht verstehst. Dann kannst du nachfragen, was bedeutet das? Und wahrscheinlich wirst du dann feststellen, dass dieser Anteil das sehr, sehr gut mit dir meint. Dass der dich schützen will, dass der gut für dich sorgen will. Und wenn du das wahrnehmen und spüren kannst, dann lass deine Wertschätzung zu ihm fließen. Zeig ihm, dass du ihn wertschätzt dafür, dass er so gut auf dich aufpasst. Und schau, was sich dadurch bei ihm verändert und wie sich's in dir anders anfühlt. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen magst, dann kannst du dem Anteil noch die Frage stellen, was glaubst du, wie alt ich bin? Sehr wahrscheinlich wird dir eine Zahl in den Sinn kommen, die nicht deinem heutigen Alter entspricht. Und vielleicht merkst du auch, dass mit dieser Zahl Erinnerungen kommen, dass Bilder kommen, dass dein Pleasing-Anteil dir zeigt, wann es für ihn und für dich wichtig war, wirklich da zu sein. Und vielleicht spürst du dann noch mehr Dankbarkeit und Wertschätzung. Und kannst ihm die zeigen, dafür, dass er schon so lange an deiner Seite ist. Und dann sag oder zeig ihm, wie alt du heute wirklich bist. Zeig ihm, wie dein Leben aussieht, was du alles schaffst und was du bisher schon geschafft hast. Und wenn du magst, dann bitte ihn, ob er in Zukunft dir ein bisschen mehr die Führung übergeben kann. Ob es für ihn okay ist, jetzt wo er sieht, dass du erwachsen bist, dass er sich ab und zu ein bisschen zurückhält. Und vielleicht ist es nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Vielleicht findet ihr gemeinsam eine konkrete Situation. Vielleicht weißt du schon, dass du heute oder morgen in einer Situation bist, die dich vielleicht ein bisschen herausfordert. Und dann verhandel mit ihm, was möglich ist für ihn. Wie sehr ist es jetzt schon möglich, dass er dir die Führung übergibt? Und was braucht er von dir, dass er sich sicher genug fühlt, dass er dir vertrauen kann? Wenn du magst, dann mach dir mit ihm einen neuen Termin aus, wann ihr euch wieder trefft und wann ihr vielleicht die nächste Unterhaltung führt, und bedank dich bei ihm, dass er mit dir in Kontakt gegangen ist und dir gezeigt hat, was er dir gezeigt hat. Und dann verabschiede dich von ihm und schau, was du brauchst, um wieder gut hier anzukommen. Vielleicht nochmal ein, zwei tiefe Atemzüge. Vielleicht ein bisschen Bewegung strecken.
Dank dir für diese Anteilearbeit.
Sehr gerne. Ich habe
das selbst schon ein paar Mal erfahren und ich finde, das ist immer sehr, sehr aufschlussreich.
Ja.
Danke, danke, danke.
Sehr gerne. Ich bin natürlich super neugierig, würde ich am liebsten wissen, was passiert ist.
Erzähle ich dir dann im Nachgang.
Okay.
Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass du einen eigenen Podcast hast, dass man dein Buch natürlich auch kaufen kann.
Genau, nämlich tatsächlich sogar im Thalia in St. Pölten. Die haben das ins Sortiment aufgenommen. Ja, und ich habe versprochen, dass ich das teile und dass ich das ein bisschen unter die Leute bringe, dass dann auch wirklich dort auch gekauft wird. Also es gibt lagernd im Thalia in St. Pölten, ja.
Ja, dann hoffen wir, dass da jetzt ein kleiner Run entsteht.
Ja.
Wirklich, also ich bin selbst schon sehr gespannt auf das Buch. Ja.
Ja.
Genau, also das werden wir alles in den Shownotes verlinken. Ja.
Super.
Und dann an dieser Stelle möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken und ja auch bei allen, die zugehört, zugesehen haben. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein.
Danke. Danke für die Einladung und für das schöne Gespräch.
Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.